Manch einem werden die Ohren aber vielleicht auch jetzt schon satt sein. Ich weiß nicht, wie das bei meinem Gast ist, der gerade aus dem Saal zu mir kommt. Ulrich Mosch, Musikwissenschaftler und als solcher seit 2013 Professor an der Universität Genf. Herr Mosch, ist Ihr Musikhunger für heute gestillt?
Ja, würde ich schon sagen. Es war ein nahrhaftes Konzert, also in jeder Hinsicht lang, vielfältig. Ganz unterschiedliche Stücke, also von Stücken, die eher den Betrieb ironisch auf, ich will nicht sagen auf die Schippe nehmen, aber ins Visier nehmen. Das war von Manos Tsangaris die Mistel. Mistel ist ja ein Parasit, der auf Bäumen wächst und sich von anderem ernährt. Und ich denke mir, das war hier auch im Saal sehr schön eigentlich mitzuerleben, wie man ihm am Anfang mit fingierten Nachrichten erstmal auf den Leim gegangen ist.
Das waren schon die echten Nachrichten, wir haben gerade darüber gesprochen. Sie waren nicht fingiert, aber sie waren natürlich in einem anderen Kontext jetzt bei uns im Konzert.
Ja.
Aber die anderen Stücke waren doch sehr ernsthaft, oder?
Alle miteinander. Also ich muss sagen, natürlich sehr verschieden. Wenn man vom letzten Stück von Hans-Peter Kipurz ausgeht, das ist ein Stück sehr virtuos fürs Orchester, auch wunderbar musiziert, fand ich wirklich sehr überzeugend rüber. Ein Stück, wo man aber auch ein Stück weit die Herkunft von Hans-Peter Kipurz doch hört. Er hat ja längere Zeit in Paris studiert, am IRCAM hat sich dort eine Software angeeignet, die aus dem Boulez-Kontext erwachsen ist. Und ich meine doch manchmal in der Musik von ihm Spuren davon zu hören. Also diese ganz schnell bewegten Passagen, die doch an Boulez zum Beispiel, an einige Passagen aus Répond oder anderem erinnern.
Das ist interessant. Ja, ich habe ihn immer auch zu Herrn Zender sortiert. In gewisser Weise ist er ja auch Zender Schüler. Aber das ist noch eine andere Spur. Bevor wir jetzt weiter sprechen, sehe ich, dass meine Kollegin Lotte Thaler ein paar spontane Publikumsgäste, wir haben uns ja vorher verabredet, Herr Mosch, aber sie hat noch ein paar aus dem Publikum gefunden, die jetzt bei ihr stehen. Und vielleicht hören wir mal ganz kurz so ein paar Spontaneindrücke, bevor wir hier weitersprechen. Lotte Thaler.
Ja, danke, Frau Jeschke. Hier steht ein Herr, der so aussieht, als wäre er schon sehr oft in Donaueschingen gewesen. Haben Sie schon einmal so einen heiteren und ironischen Auftakt erlebt wie dieses Jahr?
Nein, ich kann mich da nicht erinnern. Es hat schon öfters mal heitere Sachen gegeben in früheren Zeiten. Ja, aber das war schon toll. Also ich habe zuerst gedacht, das ist eine Zumutung, so und das Gleiche, dass man sich als Konzerthörer hier erstmal Nachrichten anhören muss und wie die dann so allmählich ins Absurde da reingeglitten sind und das Orchester sich dann so eingemischt hat. War sehr erfrischend und sehr originell. Fand ich toll.
Glauben Sie, der Humor ist in der neuen Musik bisher ein bisschen zu kurz gekommen?
Ich habe das nicht ausdrücklich vermisst, aber es war sehr erfrischend.
Hier steht auch ein Herr, der aussieht, als wäre er sehr, sehr oft in Donaueschingen. Ich glaube, Sie sind sogar aus Donaueschingen oder leben in Donaueschingen. Wie haben Sie dieses Auftaktkonzert erlebt mit diesem humorigen Stück von Tsangaris?
Oh, ja. Ich fand es sehr unterhaltsam. Ja. Und mal was anderes für ein Auftaktkonzert und gemischt mit den soliden Orchestersachen, die sonst man erwartet hier in den Musiktagen, war das ein interessantes Zwischenspiel, kann man sagen.
Nur ein Zwischenspiel oder auch ein bisschen mehr? Etwas Programmatisches?
Ja, das weiß ich nicht. Das ist so diese Mischung von Literature und Musik. Die Musik kommt ein bisschen zu kurz, denke ich. Ja, das ist das Problem überhaupt mit dieser Mischung. Ja, es geht um die Musik in erster Linie und da sollte man sich da mehr konzentrieren darauf. Ja.
Wie ist es Ihnen mit den anderen Stücken gegangen, die ja doch sehr ernsthaft dann wieder waren und sozusagen ins Geleise der wirklich tieferen Donaueschinger Musiktage führten?
Ja, mir haben die Stücke alle gefallen. Also Zerha mit seinen tollen Nachtklängen und diese Sternschnuppenmyriaden, die da runtergekommen sind. Und aber dieses Runterstürzen hat sich dann immer dunkler eingefärbt. Nicht? Also, und dann diese stillen Klänge dazwischen. Allerdings, der hat auch humorige Sachen geschrieben. Ich habe in diesem Sommer in Bregenz kein Tate gehört von ihm. Die strotzt vor Wiener Witz. Ja, also es ist nicht so ganz einmalig, der Zangaris. Ja, es gibt schon Humor. Und der Zender, ja, das war einfach ein Stück schöner Klänge. Also es heißt kristallin und es klang kristallin. Es war einfach sehr schöne, erlesene Klänge. Ja, und Keyboards ist sehr, sehr heftig und sehr ernst. Also das ist eine Tragödienmusik, würde ich sagen. Das ist ein Gang durch ein bedrohliches Labyrinth.
Haben Sie das auch so empfunden, dass das Stück vom Keyboards ein Labyrinth war, was etwas Bedrohliches ausgedrückt hat?
Ja, vielleicht kann man so sagen. Ich fand es mehr interessant, was die Orchester gemacht hat, ja, einfach von den Klängen her. Und die Benutzung von den Instrumenten war sehr interessant und sehr spannend. Ja.
Jetzt sehe ich hier noch eine junge Dame, die kann gar nicht so oft in Donaueschingen gewesen sein, so jung wie sie aussehen. Ich habe auch gesehen, dass Sie kräftig mitgeschrieben haben. Sind Sie Kritikerin?
Nein, ich bin Komponistin. Ich habe die Ideen, die mir so während des Konzertes gekommen sind, gleich notiert, damit sie nicht irgendwo im Nirvana verschwinden.
Da sind wir natürlich sehr gespannt, was Sie sich notiert haben. Können Sie uns ein bisschen erzählen, wie Ihre Eindrücke sind und wie Sie auch Eindrücke verbalisieren oder dann in schriftliche Form bringen?
Also was ich aufschreibe, bezieht sich eigentlich gar nicht so sehr auf die Stücke, sondern ich schreibe im Moment selber gerade ein Orchesterstück und das, was in dem Moment mir in den Kopf kommt, versuche ich für mich festzuhalten. Das ist nicht ein Abschreiben, sondern einfach was ich damit verknüpfe, was ich damit assoziiere, was mir dann einfällt, eine neue oder so. Und die versuche ich dann aufzuschreiben. Natürlich verstehe vor allem ich das, was ich aufgeschrieben habe. Jemand anders könnte wahrscheinlich damit nicht so viel anfangen.
Das heißt, Sie haben auch einige Ideen für Ihr eigenes Stück heute Abend erlebt oder erfahren?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, dieses Festival hier ist ein großer Reichtum, an dem man ganz viele Ideen schöpfen kann, aus dem man Ideen schöpfen kann. Das ist ganz toll.
Und worauf achten Sie als Komponist, wenn Sie ein neues Stück hören? Was ist Ihre, sagen wir mal, die Hauptaufmerksamkeit? Ist es das Rhythmische, das Klangliche, das Melodische, das Orchestrale?
Ja, ich hoffe doch alles. Also ich versuche nicht auf einzelne Parameter zu achten, sondern ich versuche schon das Ganze wahrzunehmen und ich versuche auch nicht, es gleich zu werten oder in irgendeine Schublade zu stecken, sondern ich versuche es einfach auf mich wirken zu lassen und kann dann später sagen, ob das jetzt für mich besonders reizend war oder nicht.
Und stellen Sie sich vor, da wünschen Sie sich, dass ein Stück von Ihnen auch mal hier in Donaueschingen aufgeführt wird?
Das ist der große Traum, ja. Also das wäre schon ganz toll.
Vielen Dank. Ich gebe zurück an Lydia Jeschke.
Vielen Dank, Lotte Thaler, für diese sehr spontanen Eindrücke. Ja, Komponisten gibt es natürlich hier viele im Publikum und nicht zuletzt auch junge Komponisten durch den Workshop. Next Generation, der immer gleichzeitig parallel zu den Musiktagen stattfindet. Das ist aber doch interessant, Ulrich Mosch, wie verschiedene Menschen Verschiedenes in Erinnerung haben, also kurz nach dem Konzert, oder?
Natürlich, das ist eigentlich wie eine Nachrichtensendung, wo ja der Wetterbericht am meisten in Erinnerung bleibt. In der Regel ganz vieles gelöscht wird, auch durch nachfolgende, wenn starke Stücke auf schwächere folgen. Dann verschwinden einfach Eindrücke. Ich fand jetzt in den Kommentaren aus dem Publikum doch sehr interessant, dass auch Stücke sehr gegensätzlich wahrgenommen werden. Das Keyboardstück als ein Labyrinth, durchaus etwas Tragisches, also Dramatisches darin sah. Für mich hat eher der energetische Aspekt eine Rolle gespielt, dass es sehr an die orchestrale Virtuosität appelliert. Und dann gibt es natürlich schon Dinge, wie zum Beispiel der Anfang, das Ende, das an einen Herzschlag, durchaus unregelmäßigen Herzschlag, einen leicht hinkenden Herzschlag erinnert. Eine Dramaturgie, die fast klassisch ist, dass man also mit sehr leise anfängt und auch sehr leise wieder ins Verlöschen geht, zwischendurch also eine große Bogenform realisiert. Bei Hans Zender eine ganz andere Art der Herangehensweise, die natürlich zu tun hat bei ihm mit seinem harmonischen Denken, der eben interessiert ist daran, dass nicht nur eine Harmonik entsteht durch Addition verschiedener Tonhöhen, die übereinander geschichtet werden, sondern dass die einzelnen Tonhöhen in bestimmten Proportionen zueinander stehen. Und das ist eigentlich ein harmonisches Denken, das dem tonalen Denken, der harmonischen Tonalität sehr verwandt ist, aber hier einen ganz anderen Raum projiziert wird, der mit mikrotonalen Elementen arbeitet, der sich eben annähert an eine Stimmung, die wir schon lange nicht mehr kennen oder lange nicht mehr benutzen. Ja, so beschreibt
sie das immer, ne? Ja. Die alte Harmonik der sogenannten der reinen Intervalle, die physikalisch, also die ganzzahligen Teile haben.
Ja, und das ist eine Realität für die Orchestermusiker, in der Regel Geigen oder Streicher. Wenn sie intonieren und aufeinander hören, dann intonieren sie in der Regel rein. Und da gibt es dann die berühmten Probleme bei der Septim und beim Tritonus, denn das ist der siebte und der elfte Oberton, die dann erhebliche Abweichungen haben. Der elfte Oberton, der Tritonus, ist in reiner Stimmung eine Viertelton tiefer als der temperierte. Und das ist nicht nur eine Differenz in der Frequenz, sondern auch eine Differenz in der Klangqualität. Das war jetzt hier bei diesem Stück, muss ich sagen, ich kann es nicht genau beurteilen, ich habe die Partitur nicht gesehen, inwieweit es wirklich gelungen ist, das Stück in diesen Aspekten zu realisieren. In manchen Stellen hatte ich den Eindruck, dass die Harmonik vielleicht nicht ganz hundertprozentig durch spieltechnische Ungenauigkeiten hervorkam, aber ich kenne es einfach von anderen Stücken von ihm, Logos-Fragmente, die hier zum Teil auch in Donauischen Uhr aufgeführt wurden. 2007, wo es aber hier auch nicht gelungen war.
Es wurde nachher noch gelungener zumindest. Ja, ich weiß. Genau. Also wir haben vorhin darüber gesprochen, auch mit Hans Zender, die CD-Produktion, die ja dann einige Jahre später entstand, die hatte dann auch mal eine andere Ruhe, einfach in der Vorbereitung und eine andere Exaktheit. Lebt diese Musik von Zender von der Exaktheit der Ausführung?
Ich denke schon. Also diese harmonischen Proportionen, um das Thema nochmal kurz zu erläutern, in einem Stück wie Hans-Peter Kieburtz, der voll sozusagen auf das temperierte System vertraut, und aus einer strukturellen Herangehensweise davon herkommt, eigentlich ein postserielles Stück ist. In diesem Stück spielt die Schichtung der Tonhöhen, da spielt eher die Registerlage eine Rolle. Aber es spielt keine Rolle, inwieweit das der achte Oberton über oder der 19. Oberton über einem bestimmten Fundamentton ist. Das ist bei
Dafür wäre es auch zu dicht, oder? Ja. Das könnte man nicht raushören.
Und bei Zender ist das ganz der zentrale Punkt, dass eben man nicht nur eine Registerlage hat, sondern der einzelne Ton ist dann auch noch bestimmt mit einer bestimmten Position im Obertonspektrum und hat damit auch eine klangliche Bedeutung. Und das geht nicht nur in der Vertikale, sondern auch in der Horizontale. Wenn er Klänge ausfaltet, in die Horizontale diese Spektren ausfaltet, dann gibt es eben hier eine ganz enge Verbindung von Horizontale und Vertikale. Ich muss sagen, bei diesem Stück hat sich das mir nur teilweise erschlossen und ich kann das im Moment nicht genau beurteilen, inwieweit das Aufhörungsproblem war oder inwieweit das in dem Stück vielleicht auch so angelegt war.
Er hatte sich, glaube ich, vorgestellt, dass es im Verhältnis zu den Logos-Fragmenten noch mehr Transparenz geben sollte. Es ist ja auch etwas kleiner besetzt, dass man es noch besser hört. Das wäre auch meine Frage an Sie. Haben Sie geübt, das zu hören, diese Intervalle, die ja unserem klaviergeschulten Ohr erstmal nicht so vertraut sind, oder auch die Unterschiede, er spielt ja auch mit den Unterschieden zwischen Temperatur, also zwischen temperierter Stimmung und eben reiner früherer Stimmung. Die Musiker müssen das üben, das ist ganz klar, das merkt man in den Proben und die Sänger allemal, ja, da diese Abweichung von Sechsteltönen und so weiter zu treffen. Wie ist das beim Hörer?
Also ich bin natürlich, wie soll ich sagen, vorbelasteter Hörer, weil ich die Partituren mir sehr genau angeschaut habe und auch analysiert habe. Und wenn man in die Spektren eindringt, es gibt jetzt nicht nur harmonische Spektren, sondern auch gebrochene Spektren. Ich kann das nicht hier erklären. Aber man beginnt irgendwann, wenn man sich intensiv mit der Musik beschäftigt, die Charakteristik, Klangcharakteristik, die mit diesem spektralen Denken verbunden ist und die auch dann einzelne Abschnitte voneinander unterscheidbar macht, das beginnt man wahrzunehmen und dann genau zu verfolgen. Und dort stellen sich dann auch ganz Fragen, die es in der seriellen Musik überhaupt sich nicht stellen. Zum Beispiel die Frage, wie komme ich von einem harmonischen Feld, in einem harmonischen Spektrum in ein anderes? Das ist eine Modulation. Und zwar in einem ganz, einem vergleichbaren Sinne zu einer harmonischen Modulation in der harmonischen Tonalität. Und dieses Denken, das muss man sich aneignen, muss man sich einhören, aber letzten Endes, wenn es genau ausgeführt wird, ist es genauso wie bei einer Beethoven-Sinfonie oder bei einem Stück von Carl Philipp Emanuel Bach oder Johann Sebastian Bach. Die Qualität macht diese Proportionen sozusagen sinnlich erfahrbar. Wir können das unmittelbar wahrnehmen. Wir müssen nicht wissen, wie diese Proportionen aussehen, sondern sie erscheinen im Klangcharakter und sind für uns als Hörer so wahrzunehmen. Das war bei mir auch, um die Frage zu beantworten, das war auch ein Prozess. Also es hat einige Zeit gedauert, bis ich überhaupt in dieses qualitative Denken hineingekommen bin. Aber dann ist es wirklich eine Bereicherung.
Also braucht ein bisschen Arbeit, finde ich auch, diese Musik von allen Beteiligten. Das Stück von Serha, das relativ am Anfang des Programms stand, erschließt sich ja viel unmittelbarer, oder? Ja. Also ein Klangbild zum Genre Nachtmusiken, hätte ich jetzt mal gesagt.
Ja.
Oder ist das zu einfach?
Ja, nein, ich fand hier diese Beschreibung des einen Herrn aus dem Publikum, der sagte, da sind Sternschnuppen. Ja. Ist natürlich mit diesen abwärtsgerichteten, nicht Skalen, aber Gesten, die auch manchmal ausgelöst mit einer Art Knall, also eine Explosion und dann rieselt so etwas herab. Und dann diese, es gibt ja in der Mitte eine große Sektion, wo er, großen Abschnitt, wo er lange Linien ganz langsam entwickelt, auch übereinander schichtet, also wo sowas wie ein melodisches Denken in einem herkömmlichen Sinne sich entfaltet. Ich fand auch, dass diese Musik sich sehr unmittelbar erschließt. Und ich muss sagen, ich fand das Stück sehr spannend, vom Anfang bis zum Ende. Ich habe das sehr
nicht zu schön.
Naja,
also, wir sind in so einer Esching, da fragt man sich das immer. Ne?
Ja, aber also, wie soll man sagen, ein gewisser Hedonismus ist durchaus erlaubt. Also ich finde, für mich ist auch tatsächlich Klanglichkeit etwas, als etwas Sinnliches der Musik, was direkt erfahren werden kann, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und hier, auch wenn manchmal vielleicht Klänge aufgerufen werden oder Erinnerungen an Klänge aufgerufen werden, die man schon lange kennt, trotzdem fand ich das Ganze als dramaturgisch, wie auch von der Ausführung her, muss ich sagen, das ist eine Musik, die, glaube ich, Emilio Pomarico sehr liegt in der Art, wie er dirigiert, wie er das gestaltet. Das hat einen großen Bogen und Zug von Anfang bis Ende. Und das ist eigentlich, muss man sagen, für alle Stücke des Abends etwas, was mich sehr angesprochen hat. Vorhin fiel von dem einen Herrn aus dem Publikum eine Bemerkung, der sagte, naja, der Humor in der Musik, das ist schön, aber man sollte sich doch mehr auf die Musik konzentrieren können. Und das war tatsächlich für mich auch ein bisschen das Problem des ersten Zangaris, der ersten Mistel, dass man natürlich durch diese Texte extrem absorbiert war und meine Wahrnehmung eigentlich, na, ich habe da wahrgenommen, da passierte was auf der Bühne, die Musiker haben was gespielt, aber was genau könnte ich jetzt nicht mehr erinnern. Und das ist, denke ich, durchaus ein ästhetisches Problem. Also bei diesem Stück, das hängt sich ja auch von den Wahrnehmungsgewohnheiten ab, von den Wahrnehmungserfahrungen. Jemand, der des Deutschen nicht mächtig ist, wird vielleicht viel mehr die Klänge des Orchesters gehört haben als, oder vielleicht mal ab und zu ein Wort wie Donaueschingen oder Donaueschingen Musiktage, aber wird der Subtilität des Textes nicht so gefolgt sein.
Aber das ist natürlich Teil des Spiels. Also ich meine, das ist ihm ja auch klar,
natürlich.
Dem Komponisten, dass er da damit spielt, was tritt wann in welches Fenster unserer Wahrnehmung ein. Ja? Also welcher Kontext bedingt welches Hören. Es hat sich offensichtlich auch gleich ein Hörer im Sendestudio gemeldet, der das so beschrieben und sagte, da ist irgendwas falsch, da ist so seltsame Musik unter den Nachrichten, so komische Klänge. Und so hören wir das ja auch. Wir hören eben die Nachrichten im Vordergrund und das andere ist irgendwie nicht richtig am Platz. Das ist natürlich, das will er ja. Das Ganze ist nochmal gedoppelt in der verzerrten Spiegelung, weil er das dann wieder in einen Konzertsaal oder in eine Aufführungsstätte der Musiktage setzt. Also ist das changiert so hin und her. Ich glaube, das ist gemeint. Ist natürlich die Frage, was bleibt uns danach hinter übrig, also auch als Erinnerung. Ja?
Also in Erinnerung bleibt mir sicher das gelungene Kalkül auf dieses Spiel mit Verdeckung, mit Erscheinen, auch mit Irritation. Also ich meine, jeder hier im Saal hat diese Nachrichten, die vorher kamen, natürlich auf die aktuelle Situation bezogen. Und dann irgendwann, als die Krötentunnel kamen oder solche Dinge, dann merkt man, irgendwas stimmt jetzt doch nicht oder es ist merkwürdig. Und dann Kommentare zu den Donaueschinger Musiktagen und dann der Wetterbericht sowieso, da wusste man, ah ja, jetzt ist man auf der fiktionalen Seite. Aber ich fand das ein sehr gelungenes Spiel mit diesen Dingen. Trotzdem ist es so natürlich, wenn die Wahrnehmung sehr stark vom Text absorbiert wird, ist die klangliche Ebene wie nicht ausgeblendet, die ist da, aber in der Wahrnehmung spielt sie keine große Rolle. Und ich wüsste jetzt nicht genau zu sagen, was da passiert ist.
Musikalisch.
Also, musikalisch, ja. Mhm.
Jetzt haben wir in diesem Jahr einen besonderen Schwerpunkt, eine Überschrift, die Armin Köhler dem ganzen Festival gegeben hat. Die hängt auch hier über der Bühne als großes Banner. Das ist einfach nur das Wort und. Also und für Schnittstelle zwischen verschiedenen Künsten, für Musiker, Komponisten, die auch noch etwas anderes machen. In unserem Konzert heute haben wir auch und Protagonisten gehabt, obwohl man es vielleicht gar nicht so gemerkt hat. Bei Manos Tsangaris ist es noch am deutlichsten, weil er manchmal in dieselben Stücke verschiedene Dinge platziert und dem Text eben genauso viel zutraut wie da vielleicht der Musik, manchmal der Inszenierung oder manchmal dem Licht oder so. Die anderen, Friedrich Zerha zum Beispiel, sind jetzt hier einfach, oder auch Hans Zender, sind als Komponisten in Erscheinung getreten. Wir wissen aber jetzt, in diesem Festival können wir das erfahren, dass sie auch andere Dinge gemacht haben. Also Hans Zender wird in Lesungen vorkommen als Essayist und Friedrich Zerha hat viele, viele Bilder gemalt und einige davon sind hier in der Ausstellung. Dieses Thema wird uns begleiten durch die Donaueschinger Musiktage in diesem Jahr. Hat sie das besonders aufgeschlossen zum Anfang hin? Haben Sie da eine bestimmte Erwartung, dass mal was anderes im Vordergrund steht als vielleicht sonst bei den Musiktagen? Oder ist das für Sie jetzt erstmal noch gar nicht greifbar, was das vielleicht bedeuten sollte?
Also das Eröffnungsstück von Manos Tsangaris hat diesen Aspekt sehr deutlich, denke ich, in Szene gesetzt. Das ist auch klar geworden, dass es hier um etwas geht. Musik ist eben in einem Kontext. Das Und jetzt kann ja Entstehungskontexte bezeichnen. Das heißt, Komponisten, die auch anderes tun, zum Beispiel über Musik nachdenken, das gehört ja zum Metier. Und dann auch darüber zu reden oder vielleicht in anderen Formen sich auszudrücken. Das heißt, jetzt in dichterischen Formen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Komponisten, die hier vertreten sind, wie Brian Fernihill, wird noch ein Stück uraufgeführt werden, der ja Lyrik schreibt, also Gedichte schreibt, die ich bisher noch nicht gesehen habe.
Das ist ja eine Art. Können Sie hier hören. Ja. Er hat auch Bilder gemalt, ja. Die kann also man hier sehen.
Das sind ja Aspekte eines Schaffens. Es gibt, glaube ich, nicht viele Künstler, die jetzt nur in einer Richtung künstlerisch denken, sondern es gibt Anregungen ja aus ganz unterschiedlichen Umgebungen und manchmal löst das, denke ich, auch einen produktiven Impuls aus, etwas zu tun, in einer Sprache sich auszudrücken, über Musik zu reden, ist in vielen Bereichen nur in metaphorischer Weise möglich, das heißt, über die technischen Begriffe hinaus, wenn wir uns dem, was die Musik eigentlich ausmacht, annähern wollen, was das Schwierigste überhaupt ist, darüber zu reden, was der Kern einer Musik ist, dann ist man auf Metaphern angewiesen und bei der metaphorischen Sprache ist man nicht mehr weit von einer dichterischen Sprache, die über auch über Dinge zu reden versucht mit Metaphern, die sonst sich der Sprache unmittelbaren Ausdrucks entziehen.
Also es klingt jetzt, als fänden Sie das eigentlich logisch und total einleuchtend, dass Künstler Verschiedenes ausprobieren. Und dann wäre nur die Frage, warum nehmen wir das nicht immer so wahr?
Das ist, also ich, um das Erste zu kommentieren, das ist durchaus das, also so empfinde ich das. Es gibt sicher jetzt Monobegabungen, die jetzt ganz fokussiert sind auf eine Sache und in anderen Sachen völlig unbegabt sind. Aber bei Musikern jedenfalls ist meine Wahrnehmung, gibt es doch einfach oft ein großes Interesse für andere Künste, Stimulation von dieser Seite und es gibt dann eben auch den eigenen Ausdruckswunsch. Die Frage, warum wir es nicht so wahrnehmen, das hängt natürlich doch direkt mit der Form zusammen, dass im Konzert halt die klangliche Seite erscheint. Vielleicht im Programmheft noch ein Text oder vielleicht auch mal ein Bild. Die Schönberg-Bilder werden ja heute in Programmheften gerne zur Illustration herangezogen. Aber letzten Endes ist es ja auch dann so, Schönberg als Maler wird man erst erfahren, wenn man in eine Ausstellung geht. Das sind einfach ganz andere Rahmenbedingungen, wo das in Erscheinung tritt. Und ich denke mir, das ist der, ich sage das jetzt mal, das ist der Spartenbetrieb. Also Musiksparte, die Ausstellungssparte, die Sparte Literatur, das sind diese Dinge. Und umso mehr, muss man sagen, ist es meiner Erfahrung nach beim Publikum durchaus sehr attraktiv, wenn solche Dinge in Beziehung gesetzt werden. Jetzt nicht unbedingt, was einen Künstler betrifft, sondern dass zum Beispiel Musik und bildende Kunst miteinander in Beziehung gesetzt werden, sei es, dass man die Bilder aus einer Epoche sieht, nehmen wir die deutsche Renaissance, und dazu einfach Musik der deutschen Renaissance dann hören kann. Plötzlich Dinge in Beziehung sind, wo man weiß, die entstammen ja einer Zeit. Das ist unglaublich attraktiv. Und bei Komponisten gibt es leider, würde ich mal sagen, wenig Gelegenheit, diese Dinge zu erfahren. Und umso mehr ist eigentlich dieses Motto und oder plus ist, und das, was dahinter steht, das ist, denke ich, sehr lohnenswert, das mal einfach in den Fokus zu rücken.